ich wollte mich rechtfertigen und vielleicht auch so ein paar Denkansätze für die anderen, sage ich mal, geben, um, ja, dass sich Faktenchecken weiterentwickeln kann. Denn wir befinden uns in meinen Augen in einer kritischen Phase im deutschen Diskurs und in der deutschen Politik, was auch dem faktenbasierten Diskurs angeht.
Obwohl ich da jetzt einlenken muss und sagen muss, ja, faktenbasierter Diskurs, erreicht man das mit provokanten Überschriften?
Action!
Fake. Yes.
Der Podcast über Fake News und Fact-Checking.
Hey Leute, willkommen zu einer neuen Episode von Digger Fake, dem Aufklärungspodcast für Faktenfans und Freunde des gepflegten Hinterfragens. Mein Name ist Viktoria Graul. Ich führe euch durch die Sendung, spreche mit Betroffenen, aber auch Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachbereichen. Wir geben euch Tipps, wie ihr souveräner im Netz surfen könnt. Mein heutiger Gast ist Thomas Laschig. Er ist Gründer und Geschäftsführer von der Faktencheck-Plattform Volksverpetzer. Und Thomas hat mindestens eine Erfolgsgeschichte zu erzählen. Er hat es nämlich geschafft, seinen aufklärerischen Aktivismus vom Ehrenamt in einen Hauptberuf zu überführen. Und das liegt in allererster Linie daran, dass er und sein Team einen unkonventionellen Weg eingeschlagen haben, über Fake News aufzuklären. Und den finden viele Menschen toll und unterstützen das auch per Crowdfunding. Als die Bad Boys vom Faktenchecken beschreibt Thomas im Podcast die Rolle des Volksverpetzers in den Gründungsjahren. Ein schöner Vergleich, finde ich. Wir sprechen über die Gründe, was den Volksverpetzer von anderen Faktencheck-Initiativen unterscheidet, was daran gut ist, was problematisch. Es geht um die Frage, wie kam es zum Volksverpetzer? Thomas nimmt uns mit in die 2010er Jahre, als der Volksverpetzer noch ein reiner Blog war und Thomas ihn lediglich als Notizblock verwendet hat. Außerdem sprechen wir über Thomas' erstes Buch, das Anfang diesen Jahres im Komplett-Media-Verlag erschienen ist. Werbung für die Wahrheit heißt das gute Stück. Ein Titel, der mir nicht so gut gefällt. Was ich daran auszusetzen habe, das mache ich Thomas natürlich begreifbar. Kleiner Spoiler. Mit meinem korrigierten Titelvorschlag kann er sich ziemlich gut anfreunden. Kurz noch, bevor es losgeht, ich würde mich freuen, wenn ihr Digger Fake finanziell unterstützt. Vielen Dank an jeden und an jede, die das bereits gemacht haben. Mein Podcast ist ja frei verfügbar, aber ein kleiner Beitrag von euch ist bereits wertvoll, um zumindest Kosten zu decken für Web- und Podcast-Hosting. Wer sich beteiligen möchte, kann das über eine Steady-Mitgliedschaft per PayPal oder Überweisung machen. Nähere Infos gibt's auf meiner Website unter diggerfake.de/unterstützen. Und jetzt setzt die Checkerbrille auf. Los geht's.
Digger Fake.
Thomas, ich freue mich sehr, dass du in den Digger Fake Podcast gekommen bist. Eigentlich sowas wie eine Legende in der Faktencheck-Szene, würde ich sagen. Naja, also so groß ist die Szene nicht und da spricht man ja untereinander und miteinander und dann kennt man sich einfach so. Von daher herzlich willkommen im Digger Fake Podcast.
Ja, danke dir, Viktoria. Es freut mich sehr, hier zu sein und das war auch eine sehr schmeichelhafte Einleitung. Dankeschön.
Ja, ob es jetzt weiter schmeichelhaft bleibt, das kann ich dir nicht versprechen. Aber
ich hoffe doch.
Ja, auf jeden Fall gibt's viel zu erzählen. Ich habe viele Fragen mitgebracht, auch im Hinblick auf dein erstes Buch, was du veröffentlicht hast. Ganz speziell geht's aber um Faktencheck beim Volksverpetzer und wie sich das unterscheidet von anderen Faktencheck-Initiativen. Ich würde einfach mal starten und zwar würde ich gerne weit zurückgehen mit dir. Dazu nehme ich mir ein Zitat an die Hand aus deinem Buch Werbung für die Wahrheit. Und zwar schreibst du hier an einer Stelle: Ich bin auch nicht als Faktenchecker auf die Welt gekommen. Ich komme, wie gesagt, eigentlich aus der Literaturwissenschaft. Ich habe vor vielen Jahren nur einfach die vielen Fakes gesehen und auch einige Freunde an diesen Strudel verloren und wollte selbst etwas unternehmen, um meinen kleinen Beitrag zu leisten, dagegen zu halten. Nur dank vieler toller Menschen, die mich und mein inzwischen 10-köpfiges Team durch Crowdfunding unterstützen, konnte ich diesen ehrenamtlichen Aktivismus zu meinem Beruf machen. Ja, da würde ich gern anknüpfen, denn lass uns mal zurückbeamen in diese Zeit. Wann genau war das, als du, wenn du hier schreibst, du hast vor vielen Jahren eben einfach die vielen Fakes gesehen? Und wo warst du da zu diesem Zeitpunkt?
Ja, das war, also den Blog Foxerpetzer habe ich mit Freunden als Hobby, als normaler Blog halt, gegründet, Anfang 2014 meine ich. Und damals, ja, schon natürlich auch gegen Rechtsextremismus. Die AfD hatte sich kurz zuvor gegründet und es ging auch um Augsburger Lokalpolitik. Ich bin Augsburger und auch die AfD hier vor Ort. Aber das konkret Beschriebene, das war ab Herbst 2015 in der sogenannten Flüchtlingskrise, als derart viele Fake News richtig, ja, Mainstream wurden. Fake News gab es davor ja auch schon immer, aber das waren dann eher sowas wie Urban Legends oder Phishing oder Nigerian E-Mails oder solche Sachen. Also ja, natürlich schon gefährlich, aber jetzt gesamtpolitisch, sage ich mal, eher harmlos. Mhm. Und damals gab es einfach plötzlich so viele Fake-Geschichten. Wirklich absolut frei erfundene Sachen. Und
Welche Medien hast du damals konsumiert und über welche Kanäle? Vielleicht können wir uns da auch so ein bisschen mit dran herantasten.
Genau, das war Facebook. Facebook, daran erinnert man sich vielleicht heute gar nicht mehr, war quasi das Social-Media-Event. Also wenn du auf Social-Media warst, warst du auf Facebook und nirgendwo anders. Also heute ist es ja alles sehr total zerstreut und zersplittert. Man ist dann auf Blue Sky, auf Reddit, auf Threads, auf Twitter, kaum wer ist auf Facebook, Instagram, TikTok. Damals waren alle auf Facebook, da ist alles passiert. Und der Algorithmus war auch noch ganz anders und dort konnte wirklich, das war wieder wie der Westen, sage ich mal. Und das galt dann natürlich auch für die Fake News. Und da haben wir dann auch als Gesellschaft dann die Erfahrung gemacht, dass und wie frei erfundene, emotionale Geschichten mit einem politischen Ausrichtung, mit einem politischen Ziel, in dem Fall quasi die Anti-Haltung gegen Schutzsuchende, absolut viel Reichweite gewinnen können. Und ich als jemand, der, sag ich mal, vorerst einmal positiv Schutzsuchenden gegenüber eingestellt ist, hat mich das natürlich aufgeregt und natürlich auch die Art und Weise, die hasserfüllte Sprache, die Menschenfeindlichkeit und die Pauschalität dieses Rassismus, ja. Aber hinzu kam, dass die meisten dieser Geschichten einfach frei erfunden waren oder so nicht stattgefunden haben oder schon viele Jahre alt seien und etc. etc. Und da ist mir erstmal die Dimension klar geworden, dass diese Geschichten einfach auch so falsch sind. Und dass ja, das Problem dahinter ist.
Warst du dir sofort sicher, dass das, was du da liest, Fake sind und frei erfunden? Oder musstest du da auch erstmal recherchieren?
Ja, natürlich wusste ich nicht, dass die Fake sind. Also ich wusste, wenn es mir jemand so präsentiert hat, als, ich zitiere jetzt hier nicht die rassistischen Beleidigungen, dass das problematisch und rassistisch ist. Aber wenn ich dann mit dieser Person darüber diskutieren wollte, habe ich dann halt nachgeschaut, was dahinter steckt. Und dann halt herausgefunden, dass nichts dahinter steckt oder vieles halt falsch ist.
Ah, du hast dann quasi in den Kommentarspalten dich eingebracht oder auch Direktnachrichten gesendet. Habe ich das
ja,
jetzt richtig
genau,
verstanden?
Genau, damals war, ja, Faktchecken, Handarbeit in den Kommentarspalten in Facebook. Ja. Also da habe ich mich wirklich dann ins Handgemenge in den Kommentarspalten begeben und da mit den Leuten auch wirklich diskutiert und auch, ich wollte ja auch wirklich aufrichtig wissen, warum diese Menschen das glauben und ich hatte auch den vielleicht naiven Gedanken, dass ich vielleicht den einen oder anderen etwas erklären oder aufklären könnte.
Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen. Zu der Zeit war ja auch noch nicht so viel bekannt. Es gab auch noch nicht so viele Forschungsergebnisse, weil das ja ein komplett neues Medium war, soziale Medien. Da, ja, geht man natürlich auch, ja, unvoreingenommen rein. Ging mir ähnlich. Zu dem Zeitpunkt war das für mich auch so eine Erkenntnis, wo ich dachte, hey, also das läuft hier irgendwie so merkwürdig. Ich muss mich mal mehr informieren. Und da wurde auch so das Interesse für mich geweckt, dass ich im Bereich Faktencheck und Desinformation mich engagieren will.
Ja, haben sich, glaube ich, viele so engagiert und auch dann weiter den Weg gegangen.
Ja, in dem Zitat, das ich gerade vorgelesen habe, sagst du ja auch, du hast Freunde verloren. Kannst du das kurz mal näher erklären, was du damit meinst?
In dem Kontext Freunde verloren, vor allem, glaube ich, auch in der Zeit, in der Corona-Zeit. Da ist jetzt sich darauf bezogen. Zum Glück in meiner Familie und auch in meinem engeren Freundeskreis war das alles kein Problem. Da war alles gut und wenn man Meinungsverschiedenheiten hatte, konnte man das gut klären. Aber sag ich mal so Facebook-Bekanntschaften, die sich dann in der Corona-Zeit haben radikalisieren lassen und dann sich auch mit, sag ich mal, weniger netten Nachrichten von der Freundesliste verabschiedet haben, das ist natürlich auch vorgekommen.
Ja. Kenne ich auch. Wenn wir jetzt aber nochmal 2014, 2015 betrachten und den Start vom Volksverpetzer. Du hast gerade erzählt, du hast auf Facebook dich eingebracht in Kommentarspalten. Das ist ja schon eine Form von Aktivismus. Gab es noch andere Formen? Warst du auf Demos unterwegs? Also wie warst du damals drauf?
Ja, ich war vor allem tatsächlich, glaube ich, einfach in Social Media aktiv, weil mich das sehr fasziniert hat und ich, was erst später klar geworden ist, halt gemerkt habe, dass was dort gesprochen wird, beeinflusst das Denken vieler und beeinflusst auch die Politik direkt. Also ein Phänomen, das heute nur allzu bekannt ist, aber damals neu war, dass Fake News in Social Media aktiv die große, in Anführungsstrichen, Mainstream-Politik beeinflussen und Einfluss darauf haben und direkt damit zusammenhängend auch natürlich der Aufstieg und das Erstarken der AfD. Und natürlich war ich dann auch auf entsprechenden Demonstrationen, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, dass ich über das Bloggen, also die Diskussionen in den Kommentarspalten, haben sich natürlich auch dann relativ schnell in das Bloggen verlagert, viel mehr erreichen konnte. Also die Diskussionen und die Erfahrungen, die ich gemacht habe in den Kommentarspalten, habe ich dann übersetzt in Blogartikel, weil ich habe auch festgestellt natürlich, dass ich immer wieder dasselbe schreiben musste, wenn ein und derselbe Fake ist und mir begegnet der überall wieder neu. Und dass ich nicht jedes Mal die Recherche neu machen muss, es nicht nochmal neu formulieren muss. Und ich habe meinen Blog sozusagen als Notizblock verwendet, wo ich dann schon mal die Argumente aufgeschrieben habe, die Quellen zusammengesammelt hatte und von dort aus dann einfach Sachen kopiert habe und habe so unbewusst mit dem Faktenchecken angefangen.
Okay. Gibt's den Blog noch? Ist der noch online?
Ja, volksverpetzer.de.
Okay, also du hattest den Blog damals schon Volksverpetzer genannt.
Ja.
War das für dich die einzige Option, um aktivistisch zu sein, dass du sagst, ich mache jetzt einen Blog? Oder warst du tatsächlich noch am Hadern, ja, vielleicht engagiere ich mich auf anderen Wegen? Du bist ja publizistisch tätig mit dem Blog und da hättest du dir ja vielleicht auch sagen können, hey, ich wende mich an Zeitungen oder an Stiftungen und publiziere da auch etwas dazu. Warum gerade den eigenen Blog?
Ja, weil ich ja auch doch, dass ich ein bisschen einfach so selber machen konnte, was ich will, sag ich mal. Beziehungsweise ich schreibe auch gerne, also das ist auch meine persönliche, das bevorzuge ich persönlich auch. In dem Zitat hast du erwähnt, dass ich aus der Literaturwissenschaft komme. ich habe da währenddessen auch noch studiert. Das war ja auch alles ehrenamtlich neben dem Studium. Und ich habe viel geschrieben. Und das war für mich eine Art und Weise, bequem und direkt etwas zu veröffentlichen, ohne komplizierte Umwege zu gehen, ohne Leute zu treffen oder Institutionen oder Wege zu gehen, die ich nicht kenne, von denen ich nicht weiß, wie sie funktionieren, die umständlich und mühsam waren. Und ich habe es ja umgekehrt auch gesehen. Also ich habe ja gesehen, wie man komplett ohne Geld, ohne institutionelle Hilfe einfach jeder Trottel einen Blog im Internet aufmachen kann und dadurch viel Reichweite generieren. Und dann dachte ich mir, hey, ich bin doch auch so ein Trottel, warum kann ich das nicht selber machen? Ich habe mir das tatsächlich ein bisschen von den rechtsextremen Blogs angeschaut. Ich dachte mir, wenn die das könnten, dann kann ich das doch auch. Mhm. Aber für die Fakten und nicht für die Hetze.
Wer war denn noch dabei bei der Gründung vom Volksverpetzer?
Das waren ein paar Freunde von mir, die aber inzwischen das schon längst verlassen haben. Und eine Freundin von mir schreibt heute noch ab und zu mal, sage ich mal in Anführungsstrichen, extern als Autorin, die das damals mitgegründet hatte. Aber zum Rest habe ich keinen Kontakt mehr tatsächlich. Und ich habe das dann alleine übernommen, schon sehr, sehr früh dann.
Die waren aber sofort Feuer und Flamme, als du die gefragt hattest, hey, ich habe da so einen Blog gestartet, wollt ihr mitschreiben?
Bei denen war es umgekehrt. Da haben wir das in der Diskussion zusammen entschieden. Wir waren damals drei. Mhm. Und haben das am Anfang zu dritt daran gearbeitet. Und die anderen beiden haben dann aufgehört, andere Sachen gemacht. Und ich habe dann weitergemacht. Aber ich habe dann später andere gefunden, die sich engagieren wollten. Weil für mich war das immer schon ein gemeinsames Projekt, das ich auch nicht alleine machen wollte. Es ist jetzt auch nicht für meine Selbstinszenierung gedacht, sondern das wollte ich damit dann auch eine Möglichkeit geben, dass auch andere da veröffentlichen können. Und das haben wir dann auch so gemacht. Ein ehrenamtliches Team hatte sich dann später über die Jahre entwickelt, die sich engagiert haben, die Artikel beigesteuert haben.
Wenn man sich die Website anschaut, dann gibt's da verschiedene Formate. Es gibt nicht nur Faktencheck, sondern tatsächlich auch Blogbeiträge im eigentlichen Sinne, ne, die eher die persönliche Meinung des Autors oder der Autorin wiedergeben. Aber wenn wir uns jetzt konkret Faktenchecks anschauen, dann wird schnell klar, dass eure Faktenchecks die Merkmale haben. Sie sind emotional verfasst, also sie bringen gewisse Emotionen mit und wollen das auch vermitteln. Satirisch sind sie oftmals und eben meinungsgetrieben. Ich habe, wie soll ich das sagen? Also weißt du eigentlich, dass wir oder ich hier in meinem Podcast eure Seite schon mal auseinandergenommen habe?
Nö, habe ich nicht gewusst. Das klingt sehr spannend.
Ja, dann wird das jetzt mal an der Zeit. Mm. Und zwar hatte ich in der ersten Staffel von Digger Fake eine Episode, die heißt Fact-Checking-Initiativen im Vergleich. Was bieten Korrektiv, Mimikama und Co.? Und da habe ich mich mit meinem sehr geschätzten Kollegen, den Valentin Dreher, mit ihm habe ich zusammen verschiedene Formate angeschaut und dann eben auch euren Beitrag. Mhm. Und ich will dir jetzt mal einen kleinen Ausschnitt von damals zeigen, weil größeren Ausschnitt, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. aber einen möchte ich dir zeigen.
Ja, hau raus.
Interessant finde ich den Namen, ne? Volksverpetzer, Das ist schon so, das hat so was Selbstironisches. Und die schreiben ja auch selbst in der Sparte über wir über uns, ne? Dass das so angriffslustig ist, auch ein bisschen. Gegenüber Rechtsgesinnten oder Verschwörungstheoretikern.
Ja, und ich glaube, damit unterscheidet sich der Volksverpetzer auch von den anderen Fact-Checking-Initiativen, weil der Volksverpetzer eben ganz klar das Ziel hat, rechter Hetze im Netz irgendwie entgegenzutreten und dementsprechend auch so ein bisschen so ein linkes Weltbild, sag ich mal, propagiert in gewisser Weise. Was an sich natürlich erstmal nicht verwerflich ist, aber vielleicht, wenn wir uns das jetzt in der Kategorie der Fact-Checking-Seiten angucken, man wird jetzt kein Fact-Check eines linken Posts zum Beispiel finden. Es geht immer darum, aufzudecken, wo Rechte vielleicht lügen oder wo Rechte unsauber argumentieren.
Wobei ich sagen muss, wir haben auch, sag ich mal, linke Sachen gefact-checkt.
Ja, genau, da wollte ich jetzt drauf zu sprechen kommen, ja. Und zwar wollte ich gerne wissen, ob das denn so ist dann auch, dass ihr nur von rechtsgerichteten Fake-News-Produzenten und Produzentinnen gegencheckt oder auch eben andere Formate.
Ja, natürlich. Also wir haben auch von jeder Partei haben wir irgendwelche Fakes schon gehabt. Von linken PolitikerInnen natürlich auch schon ganz viele. Und ich will Volksverpetzer auch gar nicht als, was weiß ich, linkes Medium bezeichnen. Ich will mir so ein Label tatsächlich gar nicht geben. Und mir persönlich auch gar nicht. Denn jede Ideologie ist irgendwo anfällig für Biases, für Confirmation Bias und auch für Fake News, ja. Aber ich finde, es ist eindeutig zu sehen, dass ein rechtsextremes Weltbild massiv auf Fake News aufbaut und von Fake News und Fake News streut. Und die meisten Fakes in meinen Augen auch definitiv von dort kommen und auch für die Demokratie die größte Bedrohung von dort kommt, und deswegen konzentrieren wir uns darauf. Aber es ist nicht das Ziel, hier eine, also sag ich mal, einseitige Weltbild zu bestreuen. Wir versuchen ja auch weiterhin natürlich fair zu sein und auch, ja, auch die eigene Blase zu kritisieren. Das machen wir immer wieder.
Was regt dich denn auf an den klassischen Faktenchecks? Weil ihr ja eine ganz konträre Art des Faktenchecks macht, oder ob es überhaupt Faktencheck so gelabelt werden sollte, das wäre vielleicht auch nochmal eine andere Frage, ne? Aber du hast ja damals 2014, 2015 sicherlich auch schon einige Faktenchecks gelesen. Was hat dir da nicht so gefallen?
Ich würde nicht sagen, dass mich Faktenchecks aufregen, auf gar keinen Fall. Ich liebe Faktenchecks und ich liebe auch sachliche, trockene, absolut seriöse Faktenchecks. Das ist auch definitiv das, wie ich gerne selber diese Medien konsumiere. Aber lass mich so sagen, es gibt seriöse, gute Faktencheck-Seiten. Die habt ihr ja auch durchgemacht, Mimikama, Korrektiv, Faktenfinder, Faktenfuchs etc. Und ich habe eine Zeit lang auch versucht, als Volksverpetzer für etwa 2 Jahre eine Kolumne bei Mimikama war, auch das zu machen, einfach diese ganz klassischen, trockenen Faktenchecks. Ich finde das super und auch extrem sinnvoll in der Theorie. Weil in der Praxis habe ich gemerkt, dass egal, ob ich selbstironisch und angriffslustig bin oder trocken und sachlich, ich werde genauso gut als linksgrün versiffter Merkel-Jünger beschimpft in den Kommentarspalten und ich hinke immer hinterher. Also die Fakes werden von Hunderttausenden gesehen und geglaubt und mein Faktencheck hat ein paar tausend Klicks und Likes und sonst interessiert sich niemand dafür. Und im Austausch mit anderen Faktencheckern ist mir das auch aufgefallen und dann habe ich überlegt, ich muss ja nicht denselben Artikel abschreiben und kaum jemanden damit erreichen, warum mache ich nicht auch das, was mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr Spaß macht, mich auch mal über die Fakes auch aufzuregen, und zwar auch in der Art und Weise, dass der Leser das auch mitbekommt und auch mitfühlt, als Ergänzung zu den klassischen Faktencheck-Formaten, mit dem Bonus, dass es mir besser geht dabei, und zum anderen auch den Leserinnen und Lesern ebenfalls. Die haben gesagt, das ist auch erfrischend und es fühlt sich gut an, dass auch nicht nur die Fakten gezeigt zu bekommen, sondern sich auch emotional repräsentiert zu fühlen. Und den, ich gebe zu, damals unintendierten Nebeneffekt war, dass die Artikel mehr Reichweite bekommen haben, dass die Artikel auch viral gegangen sind. Mein erstes Experiment mit einem satirischen Titel ist viral gegangen. Und hat mir gezeigt, hey, wenn ich diese Methoden von Emotionalität und auch reißerischen Überschriften clever einsetzen kann, kann ich auch viele Leute erreichen. Und daraus hat sich dann so ein bisschen, auch bei Trial and Error, das Konzept von Volksverpetzer von heute entwickelt und was ich auch im Buch beschrieben habe.
Ich würde mal auf 3 Unterschiede zu den klassischen Faktenchecks jetzt näher drauf eingehen und mit dir mal kurz besprechen. Und zwar, number one ist für mich Satire als Mittel der Aufklärung. Du hast ja auch in deinem Buch beschrieben oder auch einige Studien angeführt, die eben belegen, dass Satire auch erfolgreich sein kann bei Aufklärung. Ja, ich sehe das auch so, auf jeden Fall. Der Vorteil ist ja auch, dass man so dann auch verhärtete Debatten auflockern kann, ne? Und auch zu einer Unterhaltung und neuen Denkanstößen inspirieren kann. Das Problem bei Satire ist dann natürlich auch auf der anderen Seite, dass es Missverständnisse erzeugen kann, weil vielleicht der ein oder andere diese satirische Aussprache und was da mitschwingt, das nicht so gut deuten kann, ne? Und dann kommt es vielleicht auch zu persönlichen Angriffen. Das erleben wir ja auch dann immer wieder vor Gericht, ne? Wo dann auch die Frage kommt, was darf Satire und so weiter.
Ja, dann, wenn ich da gleich einhaken darf.
Ja, gerne. Das wäre jetzt mein Punkt.
Genau. Ja. Das ist, da hast du absolut recht. Und deswegen ist in meinen Augen, sag mal so, nicht jede Satire ist gleich. Also manches, der Satirebegriff wird ja auch teilweise wirklich sehr missbraucht. Und nur weil etwas nicht ernst gemeint ist, ist es nicht gleich Satire. Nicht jeder Witz ist eine Satire. Und auch nicht jede gewollte Überspitzung ist eine Satire, die ich sinnvoll halte. Das ist etwas vielleicht, das ich sogar im Buch hätte vielleicht differenzierter sogar noch erläutern sollen. Ich hatte nicht den Platz, ich musste nur den Hauptpunkt erwähnen. Ja. Aber dann nutze ich das hier. Für mich gibt's gute Satire, sinnvolle Satire und schlechte Satire. In einem Aspekt, wie du sagst, es kann missverständlich sein, wenn man einmal beispielsweise den Fake-Aspekt überspitzt, um sich drüber lustig zu machen, kann es einmal auch ganz praktisch nach hinten losgehen. Also da gibt es ja natürlich den Verschwörungsmythos, dass Demonstranten bezahlt würden fürs Demonstrieren gegen die AfD. Und da gibt es ja schon den langen Running Gag in der linken Szene. Was machst du mit deinem Demogeld? Und da gibt's die Antifa-Demo-Karte von den Hooligans gegen Satzbau. Und da macht man sich so ein bisschen drüber lustig. Und Satire-Post dazu. Und ich habe nicht nur einmal gesehen, dass dann rechte Seiten oder rechte Personen gesagt haben, sie geben es doch zu, seht hier, und die Satire überhaupt nicht erkannt haben. Und dann die Satire, die sich drüber lustig machen sollte, hat dann als Bestätigung vom Fake funktioniert. Oder zum anderen natürlich, gerade wenn es auch nicht reine Satire-Seiten machen, da gab es doch auch jetzt vor kurzem, ich glaube beim Spiegel, eine Glossenkolumne, in der überhaupt nicht deutlich wird, dass es ein Satire-Artikel ist. Und beim Spiegel erwartet man es ja auch gar nicht. Das ist ja auch keine bekannte Satire-Kolumne bei denen. Ich weiß gar nicht mehr, was der Fake war. Das war das Maaßen nur eine False-Flag-Operation von Angela Merkel gewesen sei, um die rechte Szene zu schwächen. Und ja, AfD-Politiker, die in der Partei ja durchaus eine Konkurrenz sehen, haben diesen Satireartikel für bare Münze genommen und das auch geteilt, als ob es Fakt gewesen wäre. Und so kann man ja eventuell auch Verschwörungsmythen anheizen. Das finde ich problematisch und dann muss ich sagen, da kann man es besser machen und kann man es schlechter machen. Mhm. Also einmal muss in der Satire, in der Überspitzung einmal schon gleich deutlich werden, dass das nicht sein kann. Also es muss für alle Teile der Leserschaft, auch der Fake-Gläubigen, und das ist natürlich ein schwieriges, der satirische Aspekt als überzogen wirken. Also die Überzogenheit muss schon deutlich sein, weil es gibt sehr wirre und sehr überzogene Verschwörungsmythen, die von Menschen echt geglaubt werden, und für Leute, die nicht da drin sind, wirkt das natürlich offensichtlich überzogen, aber für manche eben nicht. Und da muss man halt eben auch aufpassen. Und umgekehrt ist es mir auch ganz, ganz wichtig, dass Satire sehr schnell deutlich gemacht werden muss. Und ja, wir benutzen Satire, aber ich schreibe eigentlich nie Satire, die ich nicht selber aufkläre. Also, wenn ich satirische Aspekte mache und wenn es nur satirische Überschriften sind, werde ich in einem Artikel selber erklären, dass ich das gemacht habe, dass das satirisch ist, was daran nicht stimmt, und warum ich es gemacht habe. Und ich versuche meistens rechte Mythen zu kopieren und umzudrehen, um an dem Beispiel meiner eigenen Satire zu zeigen, wie es funktioniert. Das Beispiel, was ich am liebsten nehme und auch im Buch gebracht hatte, war, als der Verschwörungsideologe Ken FM insinuiert hatte, dass Volksverpetzer von Bill Gates gesponsert sei. Da hatte ich einen Artikel gemacht und behauptet, dass Ken FM von Bill Gates gesponsert sei, um daran aufzuzeigen. Und die Erklärung selber war auch Teil des Artikels, wie leicht man diesen Vorwurf machen kann und wie absurd er ist. Und eben um daran den Fake aufzuzeigen, an einem unterhaltsamen, auch lustigen Beispiel. Und da sehe ich dann den Unterschied. Nicht alles, was überzieht und lustig ist, ist Satire. Und nicht jede Satire kann da funktionieren bei der Aufklärung.
Genau, nicht jedes Thema eignet sich.
Genau, ja. Es gibt auch Themen, wo Satire dann auch pietätlos sein könnte. Und ja.
Ich hatte ja auch in der ersten Staffel auch einen Satiriker in meiner Sendung, der Martin Berke. Und er hatte gesagt, das ist mir noch im Kopf geblieben, Satire sollte immer nach oben treten und nicht nach unten. Ne? Insofern eignen sich Themen nur, wenn sie eben etwas beanstanden, was von einer größeren Masse getragen wird. Ne? Also wenn man jetzt gegen kleine Minderheiten satirisch irgendwie sich äußert, das kann dann nach hinten losgehen. So.
Ja, also ich finde, Satire soll Missstände aufdecken und Ungerechtigkeiten.
Genau.
Das ist der Aspekt. Alles andere ist nur ein politischer Witz.
Lass uns mal zum zweiten Merkmal kommen vom Faktencheck bei Volksverpetzer, und zwar Schnelligkeit vor tiefer Recherche. Du hast es auch schon so ein bisschen anklingen lassen. Ihr wollt ja auch mit den Dynamiken von Social Media spielen und das eben ausnutzen, um Reichweite zu gewinnen. Und in einem Fachmagazin, Journalist heißt das Fachmagazin, da gab es mal ein Porträt über euch und da hast du auch gesagt, ich zitiere mal, fast wichtiger als die Quellen und Hintergründe, die wir zum jeweiligen Faktencheck liefern, ist die Tatsache, dass wir sie liefern, und zwar schnellstmöglich. Das sehe ich tatsächlich kritisch. Natürlich kann ich das verstehen. Man möchte die Dynamiken von Social Media nutzen und da schnellstmöglich gegensteuern. Allerdings ist so eine Herangehensweise auch anfällig für Fehler, ne? Und da dafür, ja, also dass man eben seiner eigenen Überzeugung dann eher vertraut als der Suche nach der, wie du, wenn ich das Wort jetzt hier nochmal anbringen kann, Wahrheit. Das ist jetzt natürlich ein Abwägen. Ich finde, damit verschenkt man sich halt auch ein bisschen Glaubwürdigkeit, wenn man sagt, man macht Faktenchecks, aber man legt da eher den Schwerpunkt auf Schnelligkeit. Warum macht ihr das trotzdem? Warum rückt ihr nicht davon ab?
In dem Zitat steht ja, habe ich auch gesagt, das ist fast wichtiger als saubere Recherche. Weil natürlich, das der ganz, es wäre, wie du absolut richtig sagst, völlig für die Katz, wenn wir einfach erst das Gegenteil sagen und dann recherchieren, dann würden wir die ganze Arbeit absurdum führen. Umgekehrt, ich komme von dem Aspekt, dass wir teilweise große Fake News haben, die umhergehen, 2-3 Tage diskutiert werden, Menschen bilden sich daraufhin eine Meinung, Entscheidungen, politische Entscheidungen werden eventuell sogar gefällt, und dann, wenn alle es vergessen haben, kommt 2 Wochen später ein Faktencheck. Also ich schon bei einigen Kollegen und Kolleginnen gesehen habe, die sind sehr gut, die sind gut recherchiert, die sind sauber, die decken alle Sachen ab, aber das interessiert niemanden mehr, und so im Nachhinein überzeugt das auch niemanden mehr. Das finde ich dann schade. Also schade um die gute Arbeit, dass sie dann nicht nichts gebracht hat, aber viel weniger bringen konnte. Und umgekehrt, ja, heißt das, man muss schneller sein, aber das heißt nicht, dass ich das auch immer machen kann, eben weil im Zweifel ist die gute Recherche eben wichtiger. Und wir posten auch nicht schnell um die Schnelligkeit willen. Wenn keine Zeit für eine gute Recherche ist, dann geht's halt später. Aber wir versuchen, sage ich mal, so schnell wie möglich, um noch gute Arbeit zu leisten. Und unser Trick dabei ist, oder war es auch, dass wir eben uns, weil ja auch, wir müssen sowieso auswählen, welche Themen und welche Fakes wir behandeln, dass wir uns so ein bisschen, sage ich mal, Expertise in bestimmten Themen aneignen, sei es Corona, Impfungen, der Ukraine-Krieg, dergleichen, dass wir ja schon viele Faktenchecks gemacht haben, schon mit vielen Experten oder Expertinnen geredet haben, dass wir die Studien alle schon parat haben oder einen direkten Draht zu einem Wissenschaftler, der sich damit auskennt. Und wenn dann ein neuer Fake in dieser Kategorie kommt, können wir den A schon schnell selbst einordnen und auch relativ schnell die Fakten zusammensammeln und darauf reagieren. Und deswegen bleiben wir dann eher tendenziell bei diesen paar Themen, mit denen wir uns gut auskennen, eben weil wir dann einen Vorteil haben, schneller reagieren zu können, ohne dass die Qualität leiden muss. Deswegen für Themen, wo wir neu sind, da gilt das dann nicht. Also wenn ein neues Thema kommt, von dem ich mich überhaupt nicht auskenne, dann kann ich da auf gar keinen Fall schnell was machen.
Wann war das letzte Mal der Fall?
das war im Oktober letzten Jahres nach dem Angriff der Hamas. Der Nahostkonflikt, sage ich mal, ist extrem kompliziert und es gibt Fake News und Propaganda auf allen Seiten. Und da dann, wenn dann die Rakete auf ein oder eine Rakete oder Raketenstücke auf irgendein Krankenhaus fallen, da haben wir dann erstmal nur getwittert, teilt lieber erstmal gar nichts, bevor nicht die Faktenlage sicher ist, weil da dann selbstbewusst irgendwas in die eine oder andere Richtung zu sagen, muss zwangsläufig schief gehen. Und da haben auch viele andere Medien ja auch Fehler gemacht und dann Desinformation verbreitet, ja, wie sich später herausgestellt hat.
Dann würde ich jetzt noch zu dem dritten Merkmal kommen. Ein Faktencheck ist bei euch anders aufgebaut als bei üblichen Faktenchecks. Das kann ich mal an einem Beispiel zeigen. Und zwar, ich kenne das so, bei Faktenchecks ist es meist so, die Überschrift, ja, es stimmt, Komma, das, Punkt, Punkt, Punkt. Oder nein, es stimmt nicht, Komma, das, Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Ihr verzichtet darauf deutlich. Ihr nehmt quasi nicht den Fake in die Überschrift oder die Behauptung.
Selten zumindest.
Selten zumindest.
Ja, also das war ist ja eine bewusste Entscheidung. Also, weil verschiedene Studien auch gezeigt haben und ich auch persönlich oft gesehen habe, dass ist natürlich einmal, sage ich mal, sinnvoll oder wissenschaftlich und das war halt natürlich auch definitiv zu empfehlen, wenn man, du hattest es auch schon in dem Gespräch hier so ein bisschen durchscheinen lassen, es ist ja auch wichtig, als Faktenchecker unvoreingenommen an die Sache heranzugehen, damit man quasi auch ergebnisoffen die Fakten sich anschauen kann. Mhm. Und bei der Formulierung des Textes wird auch so vorgegangen. Man wird eingeladen, so, oh, wir schauen uns diesen Sachverhalt jetzt unvoreingenommen an und schauen, was dabei rauskommt, weil die und die Behauptung umherrschwirrt. Was natürlich absolut richtig ist. Ich finde, das ist ein sinnvolle Weg und persönlich lese ich das auch sehr gerne. Der Nachteil quasi, sage ich mal, im Alltag ist dann natürlich, dass oft, wenn man so ergebnisoffen dran geht und dann die Überschrift, es wäre ja sogar noch ein Fortschritt, wenn du, wie du sagst, ja, das stimmt das oder nein, das stimmt nicht, dass dann quasi schon ein direktes Urteil in der Überschrift gefällt wird. Oft wird heute immer noch eine Frage gestellt, ist es denn so, das oder so? Oder stimmt es das? Fragezeichen. Was tatsächlich dazu führt, dass Menschen, die nur die Überschrift lesen, und das ist, sind viele, und ich würde sogar sagen eine Mehrheit, dann eben dadurch nicht wissen, was der Fall ist und oftmals sogar den Fake bestätigt sehen dadurch. In der Tat ist das sogar, ich habe es auch im Buch geschrieben, eine dezidierte Methode von Fake-Verbreitern, um den Fake zu verbreiten, indem man die Behauptung als Suggestivfrage stellt, damit man sich dann herausreden kann, ah, man hat es ja gar nicht behauptet, man hat ja nur eine Frage gestellt. Dennoch ein Publikum, das diese Dinge glauben wird, wird diese Fragezeichen bewusst oder unterbewusst übersehen und das als Tatsache lesen. Und umgekehrt haben wir dann ja auch so eine Ungleichheit. Auf der einen Seite haben wir starke, emotionsgeladene, deutliche und einfache Statements, die falsch sind. Und auf der anderen Seite haben wir trockene, verklausulierte und uneindeutige Faktenchecks. Also jetzt allein bei der Aufmachung, bei dem ersten Blick, beim Titel, beim Titelbild. Allein deswegen gehen schon die Fakes viral und die Faktenchecks nicht. Aber selbst wenn beides in einem Feed auftaucht, es ist beides mal dieselbe Formulierung, nur einmal mit Fragezeichen. Und Fakes fusionieren ja durch Wiederholung. Und wenn man den Artikel da nicht anklickt und sich die Fakten da nicht auch anschaut, die seriös und sachlich zusammengetragen worden sind, hat man nur zweimal den Fake gehört. Und im Zweifel hat sich dieser Glauben verstärkt daran. Selbst wenn man weiß, dass es eigentlich falsch ist, allein durch diese Wiederholung hat sich dieser Eindruck verstärkt. Und ich versuche ein bisschen dagegen zu halten. Ich weiß, dass die Leute nur die Überschrift teilen und lesen und versuche deshalb, alles Wichtige auch in diese Überschrift zu packen und auch dafür zu sorgen, dass sie in Social Media auch gesehen wird und Reichweite bekommt.
Ja, das ist natürlich immer ein Dilemma, was man halt auch als Journalistin hat, ne? Was kommt in die Überschrift? Was ist noch sachlich genug oder sollte es schon zu überspitzt sein, weil man will ja auch gesehen werden, ne? Das ist immer so ein Dilemma, mit dem man sich beschäftigt, wenn man.
Ja, aber im Zweifel irren Journalisten dann auf der sicheren Seite, sage ich mal, was ja natürlich theoretisch gut wäre, aber die sichere Seite ist dann meistens die Wiederholung des Fakes. Und ich finde es dann kontraproduktiv.
Du, da würde ich jetzt auch mal weitermachen. Und zwar, sage ich mal, zur Kritik am Volksverpetzer aus der Faktencheck-Szene. Das ist jetzt ein Schlagwort, was ich so erstmal nicht bestätigen konnte, ne? es gibt keine Artikel dazu, dass der Volksverpetzer fragwürdige Faktenchecks macht. Es gibt aber, vielleicht gibt's das irgendwo auf rechten Blogs, ne? Aber jetzt speziell aus der Faktencheck-Szene kenne ich das nicht. Was ich aber sagen kann, was in der Faktencheck-Szene als angesehen und anerkannt ist, ist, dass man die Verfahrensweise, wie man Faktenchecks anlegt und warum man sich speziell für diese Vorgehensweise entschieden hat, dass man das offenlegt, gepaart mit Transparenz, also eben aufzählt, wo man nachgefragt hat, wo man gescheitert ist und so weiter und so fort und noch anderen Merkmalen, dass das in der Faktencheck-Szene anerkannt ist. Und ich sehe am Beispiel des European Fact-Checking Standards Network. Das ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Faktencheck-Initiativen europaweit und die haben sich eben auf Standards geeinigt, was jetzt gute Faktenchecks sind und was nicht. Und von dem Gesichtspunkt her, ne, das ist dann natürlich schon ein Kritikpunkt, dass man sagt, sowas gibt's auf eurer Seite nicht. So ein Hinweis, wie ihr direkt vorgeht und dass ihr euch genau an solche Standards haltet. Und da würde ich mal jetzt gerne wissen, wie war das eigentlich so für dich dann? Oder wie ist es für dich noch, gegen diesen Strom zu schwimmen? Obwohl, wie du schon sagst, du magst es selbst, sachliche Faktenchecks zu lesen, ne? Aber deine Arbeit sieht eben anders aus. Na, wenn du diese unsichtbaren Gesetze in der Faktencheck-Szene eben selbst nicht nachgehst, ne? Also wie fühlt sich das für dich an?
Also genau wie du gesagt hast, Kritik aus der Faktenchecker-Szene ist ehrlich gesagt sehr wenig. Das ist echt, ich möchte dir jetzt gratulieren und ich finde es exzellent. Es war jetzt, dein Interview ist das kritischste, was ich glaube ich bis dato hatte. Das gefällt mir sehr, weil ich gerne mehr davon haben würde. wir haben Standards natürlich und wir erklären auch, was wir machen und warum wir es machen. Das ist auch einer der Motivationen für mein Buch gewesen, um das zu erklären und darzulegen und transparent zu machen.
Da würde ich auch gleich nochmal auf die Motivation für die Buchveröffentlichung, da würde ich auch gleich nochmal zu sprechen kommen darauf.
Aber ich glaube auch, unsere Leserschaft weiß, was wir machen und weiß, warum wir es machen. Und ich mache ja auch kein Geheimnis drum. Und wir haben auch akribische Fehlerkultur mit Transparenzhinweisen. Geben uns auch Mühe auf der Über-uns-Seite und arbeiten tatsächlich auch jetzt gerade so einem kleinen Plädoyer an Medienstandards, auch für uns selbst. Das kommt dann, wenn wir fertig sind. Aber ja, du hast natürlich recht, in vielerlei Hinsicht schwimme ich da gegen den Strom. Wir haben ja einige Sachen beschrieben und angebracht. Und ja, ich sehe es mal so, ich habe nicht großartig den Sinn gesehen, nochmal das Gleiche zu machen wie die anderen. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also es gibt so viele gute Organisationen und ich kenne so viele Wissenschaftler und Experten und habe so viele Bücher gelesen und ich finde das alles großartig und großartig, dass so viele Initiativen existieren. Aber mich hat es dann irgendwo frustriert, immer zu sagen, schön, dass es diese ganzen Experten gibt, diese Stimmen gibt, die das alles einordnen und Studien. Aber das hat überhaupt nichts zu tun, was im Mainstream-Diskurs abläuft, was in der Bild-Zeitung steht, was auf Twitter trendet, worüber die PolitikerInnen am Ende reden. Die sind komplett gefangen im Griff der Desinformation und die scheinen da auch nicht rauszukommen. Und ich wollte nicht nur drüber jammern, sondern einen Weg finden, wie ich das ändern kann. Und ich habe versucht dann auch mit ein paar der Selbstverständnisse zu brechen, bewusst, insoweit es natürlich auch vor mir selber auch zu rechtfertigen ist, was Standards angeht. Und ich will nicht sagen, dass ich auch nicht Fehler gemacht habe, aber auch dazugelernt, was man machen kann und was man nicht machen kann, in dem Versuch auch Faktenchecks und dann Aufklärung auch mal in den Mainstream und in den Diskurs zu bringen. Weil auch der beste Faktencheck bringt nichts, wenn es niemand mitkriegt, dass er existiert.
Dass ihr da auf einem guten Weg seid und dass das Leute auch interessiert, das zeigt sich ja auch an den Erfolgen, die ihr hattet, ne? Also ich sag jetzt mal hier Blogger des Jahres 2020. Das war ja auch eine Publikumsabstimmung, richtig?
Ja, richtig. Mhm.
Augsburger Medienpreis 2020, war das auch eine Publikumsabstimmung, weißt du das?
Ja, das war ein Jurypreis.
Das war ein Jurypreis. Aber der Facts Heroes Award 2022 im Bereich Medien und Blogs, das war definitiv auch eine Publikumsabstimmung. Ich war auch live dabei, saß im Publikum. hat das dann auch Mut gemacht, das Buch zu schreiben für dich? Also diese Erfolge im Rücken, kannst du jetzt sagen, hey, hier, ich zeig euch quasi den Mittelfinger. Es funktioniert auch anders, ja, auch wenn es nicht der klassische Weg ist. Das schätze ich so ein, wenn ich dein Buch lese, dass das so deine Einstellung ist. Weil, warte, ich habe hier einen Aspekt aus deinem Buch, ich zitiere wieder, das Buch ist auch ein Plädoyer dafür, Aufklärung anders zu gestalten, nicht immer so ernst zu sein, nein, sogar nicht immer so seriös zu sein. Und dann geht's hier auch noch weiter. Ja, ich gebe zu, dieses Buch ist auch ein langer Erklärungsversuch, warum hinter den emotionalen und reißerischen Überschriften von Volksverpetzer mehr steckt, als vielleicht viele denken. Fühlst du dich denn mittlerweile ernst genommen? Also das schwingt bei mir so durch, ne, wenn ich das lese, dass du da dich nicht so ernst genommen fühlst. fühlst du dich mittlerweile ernst genommen?
Ja, also ich wollte mit dem Buch auch erklären, dass ich das alles längst nicht mehr mache, weil ich es nicht nicht besser könnte. Also ich ich könnte einen ganz trockenen, seriösen Faktencheck machen, der sich an diese Maßstäbe hält. Aber ich mache es bewusst nicht. Und ich glaube, das ist auch vielen gar nicht so bewusst gewesen. Und deswegen haben sie uns auch nicht ernst genommen. Also im Sinne von, ja, ist ja nett, dass die da sind, aber das ist so die, das sind so die Bad Boys vom Faktenchecken, die Kids, die so ein bisschen rumspielen. Und das hat sich tatsächlich doch sehr gewandelt. Und ich glaube auch in einem großen Teil wegen des Buches, was natürlich dann auch zeigt, dass ich mein Ziel damit erreicht habe. Deswegen wollte ich es schreiben, um die Theorie dahinter und die Begründung dahinter mal ordentlich aufzuerklären und aufzuzeigen, warum ich das so mache. Und ich habe es auch im Buch geschrieben, ich will nicht, dass alle Faktenchecker so machen, so arbeiten. Das fände ich ehrlich gesagt kontraproduktiv.
Ja, es gibt ja auch Leute, die also es gibt ja einfach verschiedene Zielgruppen, ne? Und daher ist es ja auch gut, dass es verschiedene Herangehensweisen gibt, ne?
Aber ich wollte mich rechtfertigen und vielleicht auch so ein paar Denkansätze für die anderen, sage ich mal, geben, um ja, dass sich Faktenchecken weiterentwickeln kann. Denn wir befinden uns in meinen Augen in einer kritischen Phase im deutschen Diskurs und in der deutschen Politik, was auch dem faktenbasierten Diskurs angeht. Und ich sehe da noch einige Versäumnisse in den deutschen Medien vor allem und auch in der deutschen Politik, was man besser machen könnte. Und ein paar Aspekte sind halt auch Teil davon. Mhm.
Obwohl ich da jetzt einlenken muss und sagen muss, es ist natürlich auch die Frage, ja, faktenbasierter Diskurs, erreicht man das mit provokanten Überschriften, die ja in dem Sinne auch schon, wenn sie reißerisch sind, ne, ein gewisses Geschmäckle mitbringen, so. Weil, was ich halt auch sehe, wir brauchen eigentlich viel mehr Sachlichkeit. Also das ist meine persönliche Einschätzung. Wir brauchen eigentlich viel mehr Sachlichkeit, weil es eben schon so viel in Lagern gespalten, so eine Art von Diskussionskultur gibt. Und da ist dann, ja, das ist eine sehr gute Frage, ne? Also wo sind dann die Grenzen auch? Ja.
Ja, also ich bin auch der Meinung, dass wir mehr Sachlichkeit brauchen. Wenn jemand es schafft, sachlich auf den Diskurs nachhaltig zu mehr Sachlichkeit zu bringen, bin ich sofort an Bord. Aber ich bin da leider auch ein bisschen, nicht verbrannt ist zu hart, aber ich mach's auch, weil ich gerade keinen besseren Weg sehe, sag ich mal. Oder erfolgreicheren Weg, sagen wir es mal so.
Digga, Fake.
Also ich sehe schon, wir sprechen hier schon ziemlich lange und normalerweise peile ich immer so 45 Minuten an. Deshalb wird die Buchbesprechung, die ich eigentlich geplant habe, auch sehr, sehr kurz ausfallen. Mhm. Ich habe mir ja dein Buch auch durchgelesen und prinzipiell finde ich es eine gute Idee, dass du das gemacht hast und auch diesen anderen Ansatz, wie man Faktenchecks angehen kann oder was man darunter versteht, einfach mal anspricht, weil das niemand wirklich macht. Mhm. Und das finde ich gut. Von dem Inhalt her, da gibt's einige Dinge, wo ich sage, ja, interessante Perspektive, aber ich will gerne mehr wissen darüber. Und dann ist es doch recht kurz, dafür dann kurz. Oder an einigen Stellen auch teilweise ein bisschen zu einseitig. Also ich nenne mal das Beispiel mit den Journalisten, ne, dass die, ich muss mal hier meine Branche in Schutz nehmen. Ne. Es gibt natürlich nicht gut gemachten Journalismus und gut gemachten Journalismus. Wie viel davon jetzt aktuell zu sehen, das kann ich jetzt nicht einschätzen. Aber wenn du hier schreibst, warum klassischer Journalismus versagt, dann würde ich sagen, naja, aber es gibt auch gute Beispiele, wo es erfolgreich sein kann. Ne? Ja. Sowas fehlt mir dann zum Beispiel in dem Buch.
Fair enough, ja.
Aber eine Sache, die möchte ich unbedingt ansprechen. Und zwar ist das dieser Titel. Also mit diesem Titel kann ich mich überhaupt nicht anfreunden. Und zwar aus einem folgenden Grund, weil...
Wahrscheinlich derselbe Grund, warum ich auch mir gehadert habe damit, aber erzähl. Ja.
Weil dieser Titel auch Leute für ein Buch nehmen können, die Verschwörungstheorien verbreiten. Also das ist genauso ein Titel für die Gegenseite. Wahrheit an sich ist nämlich, es wird ja hergestellt, ne? Mhm. Und das bringt eine ganz große philosophische Debatte mit sich. Darauf will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Und Wahrheit wird auch nie von den Faktencheckern so benutzt. Wenn man etwas checkt, dann checkt man immer so auf die Richtigkeit hin, ne? Weil man sich ja an Tatsachenbehauptungen entlanghangelt. Und du schreibst in deinem Buch, ich glaube, die Passage finde ich jetzt nicht, aber du sagst sinngemäß, du hast die Wahrheit nicht für dich.
Ich habe das Zitat. Nein, natürlich habe ich nicht die ganze Wahrheit für mich gepachtet, auch wenn es der Titel augenzwinkernd suggeriert, es gibt keine Wahrheit, sondern nur Fakten und Evidenz.
Und an einer anderen Stelle schreibst du aber auch noch, es gibt definitiv die Lüge.
Genau.
Und das ist auch ein sehr interessanter Aspekt, denn das gilt, so wie du das hier schreibst, du stellst die beiden Begriffe gegenüber. Wenn es nicht die eine Wahrheit gibt, gibt es aber definitiv die Lüge und das als Ultimo. Aber es gibt eben nicht nur diese eine Lüge, die selbst versucht, einen Vorteil aus einer Situation zu verschaffen. Ne? Also ich hatte auch mal einen kurz erklärt Podcast, warum ein Fake nicht immer gleich schlecht ist. Es geht nämlich auch darum, Lügen haben auch verschiedene Versionen. Ne? Es gibt eine Lüge aus Höflichkeit. Ja. Ne? Also das nutzt dem Belogenen mehr, als sie ihm schaden soll. Das sehen wir ja dann oft auch im Alltag. Ne? So kleine Notlügen. Solche Lügen gibt's auch. Ne? Und auch eine Lüge, um eine andere Person nicht zu schaden. Ja? Also wenn wir im Beruflichen sind, dass man jemanden vielleicht deckt so. Ne? Also das ist ja auch berechtigt irgendwie auch. Und dann gibt's eben auch diese Lüge, die aktiv auf den Vorteil abzielt. Ne? Also diese Lüge meinen wir eigentlich, wenn wir darüber sprechen, dass wir Fake News aufklären wollen und was für Leute dahinter stecken, welches Ziel die haben. Von daher kann man eigentlich auch sagen, dass das Gegenteil der Lüge nicht unbedingt die Wahrheit ist, sondern die Wahrhaftigkeit. Also das bewusste Eintreten für wahr gehaltene Aussagen. Und hier würde, das wäre halt was ich dir sagen möchte, das hätte ich doch viel lieber auf dem Cover gesehen. Werbung
für die Wahrhaftigkeit.
Werbung für die Wahrhaftigkeit.
Kann ich dir das nächste Skript einfach schicken, weil das sind exzellente Ergänzungen.
Ja, gerne. Also lass uns über eine Zusammenarbeit sprechen, ne?
Ja. Also, gefällt mir, ja. Ja, genau. Das ist ein guter Aspekt, den man noch ergänzen könnte. Ich hoffe, es ist die Lüge für den Vorteil, dass das ich gemeint hatte, klar ist. Aber da hast du absolut recht, habe ich nicht geschrieben und habe ich so getitelt. Also gefällt mir. Ja, ich habe Wahrheit genommen wegen der schönen Alliteration und natürlich auch wegen der kleinen augenzwinkernden Überspitzung. Wenn ein besserer Begriff mit Alliteration funktioniert hätte, hätte ich den auch genommen. Aber Wahrhaftigkeit hätte funktioniert. Das ärgert mich jetzt.
Hätte funktioniert, genau.
Ja, das ist richtig.
Und ich sag mal so, ne, also wenn wir nochmal beim Thema ernst genommen werden sind, dann ist das natürlich nochmal, wenn du da eben Wahrheit nimmst, auch nochmal, wo sich dann Faktenchecker sagen, was soll das? Warum führt der ja den Wahrheitsbegriff an, wenn wir damit nicht wirklich herumhantieren, so, ne? Natürlich hat man einen persönlichen Anspruch, nach der Wahrheit zu suchen, ne?
Genau, das ist als das ideale Ziel,
ja,
klar.
Genau. Ja. Aber ob das dann auch tatsächlich das ist, was man damit ausdrückt, das ist dann nochmal eine andere Frage. Mhm. Ich würde gerne die Sendung abschließen mit einem aktiven Teil. Und zwar finde ich es super, dass du in deinem Buch einen Aspekt hast, du kannst Teil der Lösung sein. Da gibst du den Lesenden Ratschläge, wie sie sich proaktiv einbringen können, damit Fakes keine Chance haben. Das mache ich auch gerne. Also das ist ja auch Ziel von meinem Podcast, dass ich Tipps gebe. Du gibst hier einige Tipps, sowas wie lebe stets so, dass Demokratiefeinde etwas dagegen haben. Oder auch teile Beiträge, die sich gegen Hass und Desinformation einsetzen. Supporte freiwillig oder via Crowdfunding-Medien, damit die Fakten oder Faktenchecks nicht hinter Paywalls versteckt werden müssen. Widerstehe immer dem Reflex, dich einfach der Meinung anzuschließen, die dein Umfeld zu jedem neuen Thema sofort annimmt. Das propagiere ich auch immer. Und mich würde jetzt mal interessieren, welcher deiner Ratschläge wird deiner Meinung nach am meisten unterschätzt bei deinen Lesenden? Ich kann da auch gerne mal anfangen. Was ich glaube, was unterschätzt wird, ist diese finanzielle Unterstützung. Mhm. Ihr seid gestartet als Blog, als eigenständige Initiative. Und das ist das Problem, was auch viele andere Initiativen haben, die halt nicht zu den schon bereits etablierten Medien gehören, sich dann langfristig zu halten. Und die Förderlandschaft ist da immer noch sehr schlecht aufgestellt. Das ist ein sehr großes Problem, was vielleicht viele unterschätzen und weshalb sich viel mehr eingebracht werden sollte, indem man eben sagt, okay, ich unterstütze es via Crowdfunding. Das ist, finde ich, am meisten unterschätzt. Was findest du?
Also ich stimme dir soweit zu, auf jeden Fall, dass ein großes Problem ist, dass halt dann viele unabhängige Medien, die sich auch gerade insbesondere dem Faktenchecken verschrieben haben, halt finanzielle Probleme haben und da limitiert sind. Deswegen sage ich das immer, unterstützt gute Medien, spendet denen mal, weil die können das nicht machen. Es gibt nicht so viele Millionäre, die hier rum Geld verteilen, oder der Staat hatte ja gerade erst auch noch ganz viel streichen wollen an Förderungen. Ja. Also da ist es ein ganz großes Problem und viele Initiativen haben jetzt in den letzten Monaten auch gestruggelt.
Ja, und es geht ja auch, was ich auch wahrnehme, so weiter. Also es ist immer noch der Fall.
Ja, ne? Genau. Ja, das ist jetzt auch nicht vorbei, ja. Das stimmt auch. Ich tatsächlich hätte aber aus meiner Perspektive den wichtigsten Punkt, das war das letzte, was du vorgelesen hast, widerstehe dem Reflex, dich einfach der Meinung anzuschließen, die dein Umfeld hat. Denn das ist in meinen Augen so ein bisschen der größte und wichtigste Ansatzpunkt, warum Menschen auf Fake News hereinfallen. Weil sie so ein bisschen auf die Party-Line fallen, von dem, was deine Freunde, deine Partei oder deine ideologische Ausrichtung sagt. Und deswegen möchte ich mich auch gar nicht mit dem Label links oder sonst irgendwas identifizieren, weil ich im Zweifel auch, ja, Fakten sehe, die einem linken Weltbild widersprechen und das dann halt auch, sage ich mal, sagen möchte und mich nicht dafür rechtfertigen muss. Und genau so entstehen Fake News und genau so stehen politische Bewegungen, die darauf aufgebaut sind. Wenn wir einmal anfangen, unser ideologisches Weltbild über die belegbaren Tatsachen zu stellen, fangen wir an, abzudriften. So funktionieren Radikalisierungen. Ich meine, auch aus dem ganz weit gesagten linken Spektrum kann man sich ja auch radikalisieren und in den Extremismus abdriften. Und das haben wir auch in den letzten Jahren ja immer wieder gesehen. Viele der auch jetzt teilweise größten rechtsextremen Medienschaffenden waren früher mal links oder haben sich zumindest so bezeichnet. Beispielsweise Jürgen Elsässer, der das vom Verfassungsschutz überwachte Kompakt macht, war früher ein linker Publizist und natürlich viele, viele andere Beispiele. Also man kann sich da sehr schnell in Verschwörungsglauben und in den Glauben an Fakes verlieren. Und mir ist auch ganz wichtig, dass wie du es vorhin gesagt hast, ich gucke vor allem natürlich auf rechte Fakes, aber ich möchte auch allen meinen Leserinnen und Lesern sagen, ihr seid auch nicht davor gefeilt und euch kann das auch passieren und deswegen passt auf, was ihr glaubt und was ihr teilt. Ich denke mal, sag ich mal, die hören mir gerade zu, deswegen sage ich das denen. Ja. Aber es gilt natürlich für alle.
Kann man nicht genug sagen, ne? Think before sharing, sage ich da immer dazu.
Genau.
Ja, ich bin soweit durch mit meinen Fragen. Ich könnte natürlich noch weiter quatschen und noch tiefer in dein Buch einsteigen und da die ein oder andere Stelle nochmal mit dir genauer besprechen. Aber heute nicht. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du da warst. Ich finde dein Buch inspirierend. Wie gesagt, einige Kritikpunkte habe ich auch, aber auf jeden Fall finde ich es gut, dass du mal klare Kante zeigst. Das braucht man in der Diskussion, ja.
Ja. Ach, danke, hat mich sehr gefreut. Das war ein sehr informatives Gespräch und die beste Kritik am Buch, die ich bis jetzt
gemacht habe. Danke. Das ist das ist natürlich eine Adelung, ne? Okay, mach's gut, Thomas. Tschüss.
Ja, danke dir, Victoria.
Das war Digga Fake. Zu Gast in dieser Sendung Thomas Laschig, Gründer von der Faktencheck-Plattform Volksverpetzer. Wir haben jetzt so viel übers Faktenchecken gesprochen. Ihr wisst jetzt, dass Thomas und ich sachlich aufgemachte Faktenchecks gerne lesen, dass gute Faktenchecks auch gewisse Standards brauchen. Aber wie ist das jetzt eigentlich bei euch? Mögt ihr lieber klassische oder poppig aufgemachte Faktenchecks? Was sagt euch mehr zu? Schreibt mir gerne über kontakt@diggerfake.de, über Instagram oder Mastodon. Checkt auch die Shownotes, da steht alles weitere drin. Und bevor ihr jetzt die Checkerbrille absetzt, schenkt mir doch bitte eure Sternchen, ja? Am besten 5 Sternchen auf Spotify und Apple Podcasts, wenn euch diese Folge gefallen hat. Hinterlasst auch gerne einen netten Spruch, teilt die Episode mit Freunden und Familie. Das sind alles Dinge, ja, die helfen, Digger Fake noch sichtbarer zu machen. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Es war mir ein Genuss. Bleibt neugierig, bleibt sachbezogen und ja, dann hören wir uns schon ganz bald wieder. Ciao!